Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Gemeinsam dürfen wir heute wieder uns mit dem Markus-Evangelium beschäftigen, genauer gesagt mit Markus 8, 22 bis 26. Und wenn ihr da eine Bibel dabei habt, der darf gerne dazu aufschlagen, ansonsten gibt es auch noch Bibeln hier von meiner, auf meiner rechten Seite an dem Pfosten. Ja, wollen den Text lesen und wer kann, der möchte doch bitte zum Lesen des Textes ausstehen und auch zum anschließenden Gebet. Und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er ihn seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir uns jetzt mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Öffne du bitte unsere Augen des Herzens, damit wir in diesem Text deine wunderbare Herrlichkeit und Allmacht erkennen. Gib uns bitte geistliche Augen, die dich immer in größerer Klarheit sehen, dich mit gereinigten Ohren hören und mit gelösten Zungen preisen. Heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie soll mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Überschrieben habe ich die Predigt mit die zweistufige Heilung. Und wir wollen drei Punkte betrachten. Nicht in Bethsaida, die Verse 22 und 23a, dann die Heilung in zwei Stufen. Das sind die Verse 23 bis 25. Da sehen wir einmal Menschen wie Bäume und dann deutlich wiederhergestellt und klar. Im zweiten Teil und am Ende noch nur in deinem Haus in Vers 26. Ja, nicht in Bethsaida. Wir wollen nochmal den Vers 22 und 23a lesen. Da heißt es, und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern das Gebiet der Heiden verlassen hatte, kehrt er wieder in jüdische Gefilde zurück. Dort im heidnischen Gebiet war es eine gute Zeit für die Jünger. Sie konnten auftanken, sie erlebten Wunder und keine Rebellion bzw. kein Widerstand der Pharisäer, keine Streitgespräche. Und sie durften auch sehen, Jesus ist auch für die Heiden gekommen. Auch dort fanden Heilungen statt, fanden Wunder statt. Sie wurden reichlich mit Brot versorgt, die Heiden. Ja, und manche von ihnen waren für die Juden und für die Jünger selbst sogar ein Vorbild im Glauben und Vertrauen, auch weil sie Jesus von Herzen suchten und nicht versucht, mit ihm zu streiten, wie es die Schriftgelehrten zu tun pflegten. Das sahen wir beim letzten Mal, als die Pharisäer in Dalmanuta ein weiteres Zeichen forderten. Vom Himmel. Wie vermessen. Jesus hatte schon genug Zeichen und Wunder getan über die ganze Zeit hinweg. Viel mehr, als er im Heidenland getan hatte. Und in diesem den Juden feindlichen gesinnten Gebiet hielt er einen Taubstummen und es heißt über das Volk, und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht, er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Aber hier in Dalmanuta reichen auch massenhaft Zeichen nicht aus, sodass Jesus seufzte in seinem Geist und spricht, was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und hier wird erneut wahr, was in Johannes 1,11 steht, dass in das Seine kam und die Seinen ihn nicht aufnahmen. Nach der Begebenheit in Dalmanuta nimmt Jesus seine Jünger mit ins Boot nach Bethsaida. Auf der Fahrt dorthin kritisiert er nicht kritisierend ihren Unglauben. Er nimmt sie mit auf eine weitere Reise, zeigt ihnen immer noch Zeichen und Wunder, was er gerade noch den Pharisäern und Bewohnern von Dalmanuta verweigerte. Er macht also hier einen Unterschied. Die einen lässt er in ihrer Blindheit stehen und den anderen zeigt er immer mehr und immer mehr von seiner Herrlichkeit, von seiner Größe und seiner Allmacht. Sie kommen also nach Bethsaida, einem Dorf, das unter Philippus zur Stadt wurde. Das lesen wir in der Stelle in Lukas 19 bis 17, da wird die Stadt als Stadt bezeichnet, hier bei uns als Dorf. Und sie lag vermutlich, oder dieses Dorf lag vermutlich im Nordosten des Landes. Es gibt noch ein zweites Bethsaida, das befindet sich im Westen, aber das ist hier nicht gemeint. Das Bethsaida, von dem wir hier lesen, das war auch die Heimat von Petrus, natürlich Andreas somit, und Philippus. Das lesen wir in Johannes 1, 44. Schön zu sehen bei der Bevölkerung dieses Dorfes ist, dass sie den Blinden zu Jesus bringen. Sie wissen, dass wenn jemand diesem Blinden helfen kann, dann Jesus. Und deswegen sagen sie auch, Jesus, bitte heile ihn. Sie wissen, sie selbst können es nicht tun. Ja, eine Herausforderung für uns, eine Aufforderung für uns, die geistlich Blinden zu Jesus zu bringen. Ihnen durch Predigt, Bibellesen und Gebet zu zeigen, wer Jesus wirklich ist. Nur Jesus kann durch seinen Geist ihnen ihre Augen öffnen und heilen, wir nicht. Und das haben wir eigentlich auch schon in der Einleitung gehört. Er ist einer, der spricht und es geschieht etwas, wovor nichts da war. Das kann nur unser herrlicher Herr. Nicht unweit von Bethsaida fand vermutlich die Speisung der 5000 statt, welche wir in Markus 6, 30 bis 44 betrachtet hatten. Das könnt ihr auch gerne nachhören. Das zeigt erneut, dort fanden viele Zeichen und Wunder statt. Aber es fand keine Umkehr oder keine Bekehrung statt. Es war sogar so heftig in der Gegend von Bethsaida, dass Jesus beispielsweise in Lukas 10, 13 bis 14 folgendes hartes Urteil aussprach. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag im Gericht als euch. Er sagt, er hat Bethsaida dem Gericht übergeben. Darum will er in diesem Dorf weder heilen, noch erlauben, dass dort ein weiteres Zeugnis gegeben wird. Vers 26 dann bei unserem Text. Die Prüfungszeit von Bethsaida als Ganzem war beendet, aber der Herr wollte noch Einzelnen Gnade erweisen. Deswegen führte er den Blinden auch zur Stadt hinaus. Und es ist wunderbar zu sehen, wie unser wunderbarer Herr bei Heilungen auch oft individuell vorgeht. Dann kurz noch ein anderes Wunder, was wir vor kurzem schon betrachtet haben. Eventuell müsst ihr nicht mal die Seiten umblättern. Geht mal in Markus 7, 31 bis 37. Dort heißt es, und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon und den See von Galiläa mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm, Hephata, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Je mehr es ihnen aber gebot, desto mehr macht sie es über alle Maßen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maße außer sich und sprachen, er hat alles wohlgemacht, er macht sowohl die Tauben hören, auch die Stummen reden. Interessant ist, beide diese Wunder, das, was wir heute betrachten und das, was ich gerade gelesen habe, betrachtet, getrieben vom Heiligen Geist, ausschließlich Markus. Stehen wir in den anderen Evangelien nicht. Und beides Mal, und deswegen habe ich die Stelle gelesen, nimmt Jesus den Kranken zur Seite. Er kümmert sich individuell um ihn. Was für ein Herz voller Erbarmen und Mitgefühl Jesus hat. Er kümmert sich um jeden Einzelnen. Was haben wir doch für einen wunderbaren Herrn. Der Einzelne wird nicht einfach abgespeist, so in Massenheilungen, sondern er geht einzeln auf ihn ein, er gibt ihm die volle Aufmerksamkeit. Und das ist auch heute noch so. Jesus ändert sich nicht. Christus dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, sagt Hebräer 13, 8. Du kannst gewiss sein, dass er sich auch um dich individuell kümmert, wenn du zu ihm kommst. Auch dann, wenn er deine Ohren, Augen und deine Zunge nicht tatsächlich mit Händen berührt. Er hört dir zu, er weiß um dein persönliches Problem, er kennt deine persönlichen Schwächen und Ängste. und er kümmert sich darum. Er ist der hohe Priester, der sich für uns verwendet. Und das Wunderbare und fast Unglaubliche ist, Milliarden Menschen können ihn gleichzeitig anbeten und trotzdem hört er jeden Einzelnen. Ja, bei beiden Wundern berührt Jesus die zu heilende Stelle. Hier, wo wir gerade gelesen haben, die Ohren und die Zunge, in unserer Begebenheit die Augen. Beides Mal verwendet er Speichel. Er reinigt quasi mit göttlichem Wasser. Und wenngleich es auch für uns etwas seltsam klingt und manche Kinder vielleicht sagen würden, ja, so wissen wir doch, für die Kranken war es das Beste, was ihnen passieren konnte. Beide Male sagt auch Jesus, dass sie es nicht groß verkündigen sollen. Aber es gibt auch Unterschiede. Einen Blinden, den muss man führen. Den Taubstummen am Ohr berühren. Der Taubstumme kann ja sehen, aber eben nicht hören und nicht richtig reden. Und genau diese Stellen berührt Jesus. Er geht genau auf das ein, was das Problem ist. Unser Blinder kann sehr wohl hören und reden, aber er kann nicht sehen. Und deswegen nimmt ihn Jesus bei der Hand und er zeigt ihm, dass er der gute Führer ist. Er zeigt ihm, dass er der rechte Führer ist. Nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus in Matthäus 15, 14 als blinde Blindenführer beschreibt. Noch Jahre später fällt Paulus das gleiche Urteil über vermeintliche Juden, die zwar äußerlich beschnitten, aber im Herzen unbeschnitten sind. Jesus ist der einzig wahre Führer der Blinden. Wenn er uns leitet, fallen wir nicht in die Grube. Vielmehr, wir werden aus der Grube herausgeführt und auf festem Boden gestellt, wie es Psalm 40, 3 und 4 bezeugt. Und so ist es auch hier, Jesus leitet den Blinden und er heilt ihn. Jedoch nicht so wie sonst, mit einem Wort oder einer Berührung, sondern ungewöhnlicherweise in zwei Stufen, was uns zum zweiten Punkt bringt, die Heilung in zwei Stufen. Menschen wie Bäume. Das lesen wir Markus 8, 23 und 24. Als er seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dass der Blinde die Menschen wie Bäume umhergehen sieht, zeigt ganz einfach gesprochen, er hat vorher schon einmal gesehen. Er war nicht blind geboren. Wenn er Menschen wie Bäume umhergehen sieht, so zeigt es, er kennt beides. Er kennt Menschen und er kennt Bäume. Ein Blindgeborener, der weiß das nicht, wie die aussehen. Aber die Menschen sehen undeutlich aus. Der eine vielleicht wie ein Feigenbaum, der andere wie ein Ölbaum, ein anderer wie eine Eiche, vielleicht ein anderer wie ein Bonsai. Und das wiederhergestellt in Markus 8, 25, ja, das wiederhergestellt zeigt ihm auch, ja, er konnte vormals sehen. Da war was, was jetzt wieder da ist. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, warum Jesus hier in zwei Stufen heilt? Warum das? Und spannend ist auch, er fragt den Blinden, ob er sehen kann. Wie ungewöhnlich, wenn Jesus doch ein Wunder vollbringt, dann muss er doch nicht fragen, passt alles? Ist Jesus vielleicht unsicher? Hat er an Heilungskraft verloren? Hat er vielleicht doch nicht immer den Willen des Vaters getan? Ist seine Verbindung zum Vater nicht mehr so intakt wie sonst? Es ist offensichtlich, dass bei unserem Herrn Jesus das nicht der Fall sein kann. Denn Jesus hat stets den Willen des Vaters getan, in vollkommener Art und perfekter Art und Weise. Aber vielleicht lag es am mangelnden Glauben des Blinden. Auch das ist hier nicht der Fall. Jesus sprach immer sehr direkt an, wenn jemand es im Glauben mangelte. Sei es bei den Jüngern oder auch sonst. Wir müssen also davon ausgehen, dass es an etwas anderem lag. Aber was kann das sein? Wie immer in den letzten Wochen, wenn es um Jesu Verhalten ging mit seinen Jüngern, hatte Jesus etwas Größeres im Sinn. Die Jünger waren seine Schüler. Und wie in den anderen Situationen zuvor, so hat auch Jesus hier vor, ihnen etwas zu zeigen und sie zu lehren. Wieder gab es also für die Jünger geistlichen Unterricht. Was sagte ich zuvor über das Urteil Jesu über die Schriftgelehrten? Ihnen wird kein weiteres Zeichen gegeben werden. Jesus ließ sie stehen. Und wenn wir die folgenden Kapitel, also 9 bis 16 betrachten, so sehen wir noch zwei Heilungen. Vielmehr aber Leidensankündigung Jesu, drei Stück, harte Reden Jesu, Streitgespräche mit der geistlichen Leiterschaft der Juden, die Endzeitreden, die Salbung Jesu, Verrat, Abendmahl, Kreuzigung, Tod und Auferstehung. Die Zeichen und Wunder, sie rücken immer mehr in den Hintergrund, zumindest für den Großteil der Juden. Mit den Jüngern aber geht Jesus anders um. Diese dürfen weiteren Zeichen und Wunder sehen. Sie dürfen sie miterleben. Und ihnen zeigt er Schritt für Schritt, wer er ist. Auch durch seine Reden und Ereignisse, die darauf folgen. Man könnte auch sagen, dass er ihnen immer mehr die Augen für die geistliche Realität öffnet. Das ist ein langer Weg, auch für die Jünger. Das sieht man, wie ich es immer wieder sage, bei Petrus, Apostelgeschichte 10. Gott muss ihm zeigen, hey, auch den Heiden muss das Evangelium verkündigt werden. Das sehen wir später in Galater 2, wo Paulus schreibt, ich musste Petrus hart zurechtweisen, vor allem, weil er da wieder zurückgefallen ist in alte Muster. Seine Augen waren da noch nicht ganz klar sehend. Aber Jesus, und das ist so gut und das ist so beruhigend, er kommt mit den Seinen ans Ziel. Auch mit uns. Und auch dann, wenn andere uns zuerst vielleicht als umherlaufende Bäume wahrnehmen. So war es bei den Blinden. Es waren nur wenige Menschen bei der Heilung anwesend. Wie gesagt, aus dem Dorf herausgeführt. Also sah er auch die Jünger wie Bäume umhergehen. Als undeutliche Zeichen der Herrlichkeit Christi, als schemenhaftes Imago Dei, das die Jünger und auch wir eigentlich widerspiegeln sollten. Die baumartigen Jünger sehen wir auch danach noch, wenn es um die Notwendigkeit von Jesu Tod geht. Lass uns gemeinsam die Geschehnisse nach diesem Ereignis ganz kurz anschauen. Matthäus, ich lese eine Parallelstelle, Matthäus 16, 13 bis 16 heißt es, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten einige, Johannes, der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia und einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dass es Gott war, der hier die Petrus die Augen ein Stück weit für die Herrlichkeit öffnete, macht Jesus sofort klar und sagt deswegen in den folgenden Versen, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforte werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches, der Himmel, geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Aber da ist Petrus jetzt noch nicht an diesem Punkt, dass er dieser Fels ist. Er ist noch nicht der, der vollständig geistlich erleuchtete Augen hätten. Und das sehen wir in den nächsten drei Versen. Von da an begann Jesus den Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsste und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr. Dies würde keinesfalls widerfahren. Er wandte sich um und sprach zu ihm, Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern das, was der Menschen ist. Gerade sah Petrus noch aus wie ein Mann und kurze Zeit später wie ein Baum, wenn ich das so formulieren darf. Und es ist bei uns nicht anders. Wenn wir sofort alles klar sehen würden, alle geistliche Erkenntnis hätte, ich bin überzeugt, wir würden vor Erkenntnis explodieren. Wir werden hier auf Erden nie alles erkennen. Paulus war einer, der hat eine unfassbare Erkenntnis, viel mehr als wir alle zusammen wahrscheinlich. Aber auch bei ihm sehen wir, Gott ließ ihm den Pfahl im Fleisch, damit er sich nicht überhebe. Es war so viel Erkenntnis da, aber Gott musste ihn quasi noch unten halten. Und Petrus, er hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt, wie wichtig der Tod Jesu ist. Dass er ohne den Tod Jesu und dessen Auferstehung es kein Königreich geben wird. Aber er durfte es mehr und mehr erkennen. Wenn wir dann sehen, wie mutig er am Anfang der Apostelgeschichte beispielsweise die ersten 9 Kapitel, versteht und vorangeht und Jesus klar und deutlich bezeugt. Und auch nach der Auferstehung immer wieder, immer ihn erkennt und verkündigt. So sehen wir, dass aus diesem Petrus ein Mann geworden ist, dem die Augen geöffnet sind. Und wenn wir dann noch seine Briefe lesen, 1. und 2. Petrus, dann sehen wir, er ist tatsächlich ein Mann Gottes geworden und kein Baum mehr. Um den Jüngern eben diese geistliche Wahrheit zu verdeutlichen, heilt Jesus in 2 Stufen. Deswegen fragt er auch den Blinden, was dieser sieht. Um den Anwesenden zu zeigen, wir haben noch nicht das Ziel erreicht. Es ist noch ein Schritt nötig. Und das bringt uns zum zweiten Teil des zweiten Punktes. Vollständige Wiederherstellung. Deutlich wiederhergestellt und klar. Vers 25, dann legt er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Nochmal berührt Jesus die Augen des Blinden. Was für ein wunderbarer und mitfühlender Akt. Beim ersten Mal spieg Jesus und berührte die Augen, jetzt berührt er die Augen erneut. Beim ersten Mal war es das reinigende Wasser Gottes und dessen heilende Hände. Jetzt berührt Jesus die Augen des Blinden, um zu zeigen, ich weiß, wo dein Problem liegt, deine Augen sehen noch nicht richtig. Und erneut berührt er die Augen. Der Blinde vertraut Jesus und er weiß, er wird alles gut machen. Er wehrt sich nicht, er wird sicherlich sehen, da kommt ein Schatten auf ihn zu, er wehrt sich nicht. Die Hände, und das müssen wir hier legen, die Hände des Schöpfers der Himmel und der Erde berühren tatsächlich die Augen. Was für ein Ereignis. Und es ist herrlich zu sehen, dass er nun deutlich sah, wiederhergestellt war und alles klar sah. Was zuerst wie eine Erholung anhört, ist für uns Leser das klare Zeugnis, dass es keinen Zweifel an der Heilung des Blinden gibt. 3-mal wird uns deutlich gemacht, dass alles passt. 3-mal der Beweis, dass der dreieine Gott vollständig geheilt hat. Kein Zweifel, sondern nur noch Freude. Und der erste Mensch, den der ehemals Blinde sieht, ist Jesus. Was muss das für ein wunderbarer Anblick gewesen sein? Eine lange Zeit war alles dunkel, dann sieht er Menschen wie Bäume umherlaufen und jetzt schaut er dem in die Augen, der Bäume und Menschen und alles andere geschaffen hat. Es konnte keinen schöneren Anblick für diesen Menschen geben, als diesen herrlichen Jesus zu sehen. Wie gesagt, Jesus macht das bei uns genauso. Er öffnet unsere Augen, damit wir zuerst schemenhaft geistliche Wahrheiten erkennen dürfen, wer er ist, wer wir sind. Oder im Bild des anderen Wunders zu sprechen, er öffnet dir die Ohren, damit wir die Botschaft, die gute Botschaft überhaupt hören können. Er berührt unsere Zunge, damit wir ihn klar bezeugen können. Und dabei bleibt Jesus nicht stehen. Er berührt unsere Augen erneut, damit wir mehr von seiner Herrlichkeit erkennen dürfen. Bis wir deutlich sehen, wiederhergestellt werden und alles klar sehen. Auch das kam vorher schon in der Leitung angedeutet, genau dieses, was Jesus tut. Und er bleibt nicht bei diesem einen Punkt stehen, sondern er führt uns weiter. Und wie herrlich muss das für uns sein, wenn unsere geistlichen Augen vollends geöffnet sind und wir Jesus im Himmel sehen werden. In der Herrlichkeit werden wir nie von der Größe Gottes genug bekommen und werden ihn dauerhaft anbeten, ihn loben und ihn preisen. Und das Schöne ist dann, dass unsere Blicke dort nicht mehr durch menschliche Schwäche getrübt sein werden. Wir, die wir an Jesus glauben und deren geistliche Augen hier auf Erden mehr und mehr geöffnet werden, werden vollkommene, perfekte, ungetrübte Sehkraft haben. Wir werden sehen, wie er ist. Das können wir jetzt noch nicht, weil die Augen noch nicht in diesem Zustand sind, in dem sie gebracht werden müssen. Aber in 1. Johannes 3, 1 und 2 heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wenig später, nach unserer Begebenheit, dürfen ein paar Jünger, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes, Jesus auf dem Berg der Verklärung sehen. und Ansätze von dieser Herrlichkeit schauen. Wir sehen, Jesus' Angesicht wurde verwandelt, diese Metamorphose, die da stattfand. Und kein Wunder will Petrus sagen, hey, wir bauen eine Hütte, wir wollen diese Zeit konservieren, wir wollen nicht, dass es aufhört. Aber soweit war es noch nicht, denn Jesus war noch nicht gestorben, noch nicht auferstanden, er war noch nicht verherrlicht. Auch in dieser Begebenheit sehen wir, die Jünger sahen noch nicht alles, dass sie nicht wussten, was bedeutet denn Auferstehung aus den Toten. Und Jesus macht ihnen auch da in dieser Begebenheit der Verklärung deutlich, erzählt es niemand, bis ich aufgestanden bin von den Toten und verherrlicht bin. Das alles wurde ihnen durch den Heiligen Geist Stück für Stück offenbar gemacht. Und Jesus macht an ihnen wahr, wovon Paulus überzeugt war, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der nicht das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Und so wird er es auch mit uns machen, da Jesus nichts von dem verliert, was der Vater ihm anvertraut hat. Die Augen des Blinden, sie waren wiederhergestellt. Aber Jesus musste ihm noch eine wichtige Botschaft mit auf den Weg geben, was uns zum letzten Punkt bringt, nur in deinem Haus. Zuletzt heißt es in unserem Text, und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Der geheilte Mann war sicher voller Freude und wollte allen davon erzählen, was Gott groß in ihm getan hatte. Aber diese gute Botschaft sollte Bethsaida nicht mehr bekommen. Dieser Stadt stand nur noch das Gericht hervor. In sein Haus dürfte der Mann gehen. Er durfte also einzelnen Menschen diese gute Botschaft verkündigen. Er durfte seinen Lieben davon erzählen, was Jesus vollbracht hatte. Das war aber nicht der einzige Grund, dass dieses Gericht über Bethsaida schon gesprochen war, sondern die Gefahr, dass er ein falsches und verkürztes Evangelium verkündigen würde, war auch da. Er oder seine Familie hätten eventuell nur gesagt, dass da einer ist, der alle heilt, die zu ihm kommen. Und alles wird gut. Ja, Jesus heilte und vollbrachte Wunder. Aber das war nicht der Hauptgrund, warum er auf diese Erde kam. So oft sagt Jesus den Geheilten, sie sollen nichts davon sagen. Allein in Markus gibt es 4 Stellen, in denen Jesus es direkt verbietet. Nicht weitersagen, nicht weitersagen. Und auch, wie gesagt, gerade in der Begebenheit auf beim Berg der Verklärung, sagt es nicht weiter bis. Warum? Ja, es wäre ein Wohlstandsevangelium geworden. Eines, das die Herrlichkeit und Schönheit ohne Leiden verspricht. Eine Botschaft, die die Bosheit und Gottlosigkeit der Menschen verschwiegen hätte. Eine Nachricht, die einem suggeriert, es sei alles in Ordnung. Eine Verkündigung, die nur einen Gott der Liebe, aber einen keinen gerechten und eifersüchtigen Gott gezeigt hätte. Eine Botschaft ohne Gottes gerechten Anspruch an uns, seine Geschöpfe, dem wir nie gerecht werden könnten. Eine Nachricht, die vielleicht auch nur Juden gegolten hätte. Ein Evangelium ohne Kreuz. Wie gesagt, hatten da die Jünger auch noch ihre Probleme, damit zu erkennen. Und sie waren schon fast schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Wie viel weniger hätte dieser Mann, der nur eine Begebenheit mit Jesus oder seine Familie verstanden, um was es wirklich geht. Jesus kam auf diese Erde und hatte einen Auftrag. Und diesen beschreibt er wunderbar in Johannes 10, in den Versen 11 bis 30. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstört sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte. Und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe es Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden, diese Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und er ist von Sinnen. Was hört ihr ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kennen wir den Dämon, der blinden Augen öffnen? Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, es war Winter. Und Jesus ging in dem Tempel umher, in der Säulenhalle Salomos. Da winkten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, die zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Warum lese ich diese Verse? Hier sagt Jesus alles, um was es geht. Er ist der gute, perfekte Hirte, der immer den Willen des Vaters tat. Und er musste sein Leben geben. Das war die Voraussetzung. Er ist es, der sein Leben gab für Juden und Heiden. Das ist, wenn er sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Und er sagt, Zeichen und Wunder, die bestätigen die Echtheit meiner Worte. Die bestätigen diesen engen, nicht auseinanderbringenden Zusammenhang zwischen mir und meinem Vater. Ja, aber die geistlich Blindgebliebenen, die meinen, sie sehen, sie gehören nicht zu seiner Herde. Auch das sagt Jesus. Er sagt ihnen klar, ihr gehört nicht dazu. Was sagt er weiter? Er wird keines von den Schafen verlieren, die ihm der Vater anvertraut hat. Was für eine gute Botschaft. Und diese Botschaft, die verkündigen diese Jünger, die gerade noch als Bäume zu sehen waren, später ohne Unterlass. Sie waren von Jesus so ergriffen, dass sie nur durch ihren Tod gestoppt werden konnten. 11 der 12 Jünger waren Märtyrer und Johannes war auf der Insel Patmos um seines Glaubens willen und litt für Jesus. Aber sie taten das alles mit Freuden. Ja, das Leiden für Christus, das gehört eben auch zur Wahrheit seiner Nachfolge. Auch dazu müssen einem die Augen geöffnet werden. Aber es ist auf jeden Fall wert. So sagt Paulus in Römer 8, 17 und 18, wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, der in uns offenbart werden soll. Was für eine wunderbare Herrlichkeit uns erwartet mit Jesus in Ewigkeit. Da wird es keinen Tod mehr geben, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen, jegliche Blindheit der Augen wird vergangen sein. Jesus wird alles neu machen. Aber diese Herrlichkeit, die gilt nur denen, die sich ihm anvertrauen, jenen, denen die Augen geöffnet worden sind. Wie sieht das bei dir heute Morgen aus? Ich kann dir deine geistlichen Augen nicht öffnen. Ich kann dir auch nicht die Augen öffnen, wenn du blind wärst. Das kann nur Gott selbst. Viel wichtiger als die echten, die Augen, mit denen wir sehen, sind die geistlichen Augen. Und auch die kann nur Gott öffnen, wie unser heutiger Text zeigt. Ich kann dich nur zu Jesus bringen, vor sein Angesicht stellen und dir zeigen, wie herrlich er ist, wie wunderbar er ist, wie er voller Mitleid und Erbarmen ist. Und dir zurufen, er kann und er wird niemand ablehnen, der zu ihm kommt. Er ist es, der die Augen öffnen kann, auch heute Morgen noch. Und abschließend möchte ich mit einer herrlichen Verheißung, die Paulus getrieben durch den Heiligen Geist der Gemeinde in Philippi schrieb, also Menschen, deren geistliche Augen geöffnet wurden. Philipper 3, 20 und 21, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich uns zu unterwerfen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, verherrliche du dich durch uns, dass wir andere zu dir führen, damit auch du ihre Augen öffnest. Danke, dass du unsere geistlichen Augen immer klarer und deutlicher sehen lässt, bis wir dich in der Herrlichkeit in deiner vollen Schönheit sehen dürfen. Amen.